Das ist der Podcast vom Kunsthaus Wien. Hier sprechen wir mit KünstlerInnen und kreativen Menschen über Kunst, Gesellschaft und alles, was dazwischen liegt. Unser erster Gast ist Julius von Bismarck. Seine Ausstellung Normale Katastrophe, die am 10. September 2025 im Kunsthaus Wien eröffnet, ist eine visuell eindrucksvolle Reise durch Sturm, Feuer und Blitz und stellt die drängende Frage, wie gehen wir eigentlich mit Natur und Krise um? Julius, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast Informatik, Kunst und visuelle Kommunikation studiert und interessierst dich aber genauso für Naturwissenschaften wie Physik. Das klingt nach einer ziemlich spannenden Konstellation. Sophie Haslinger hat dich auch als forschenden Künstler bezeichnet. Was hat dich letztlich zur Kunst geführt?
Zur Kunst kam ich nicht auf dem direkten Wege, sondern eigentlich eher durch eine Unentschiedenheit. Ich habe früher gedacht, Künstler, eigentlich nennt man Künstler nur, wenn sie eigentlich schon gestorben sind. Ich hatte von zeitgenössischer Kunst nicht so viel Ahnung. Meine Mutter war Architektin, mein Vater Geologe. Die haben mich jetzt nicht so an die kontemporäre Kunst herangeführt, dass ich wusste, dass es das überhaupt so richtig gibt. Ich hatte eher so ein typisches Kunstklischee im Kopf, dass es da irgendwie irgendwelche alten Malermeister gibt und irgendwelche verrückten, schon gestorbenen Künstler, die jetzt im Nachhinein ganz teuer irgendwie gesammelt werden. Mehr wusste ich darüber nicht. Das hat mich nicht interessiert tatsächlich, das Klischee, was ich wusste. Ich habe mich aber sehr als Kind für Botanik interessiert. Ich habe viel mit Pflanzen rumexperimentiert. Ich war Graffiti-Künstler, wenn man so will, als Teenager. Ich habe aber auch viel rumgebastelt. Auch irgendwelche Geräte ausgeschlachtet. Irgendwie, wenn ich auf der Straße ein Gerät gefunden habe, habe ich das irgendwie aufgemacht und habe damit rumgespielt. Mein Kinderzimmer war eine Werkstatt, eigentlich ein völliges Chaos aus irgendwie kaputten Sachen, die ich irgendwie neu zusammengebaut habe. Und als ich dann studieren wollte, wusste ich erstmal nicht, was mache ich jetzt. Ich habe dann erstmal Informatik studiert, weil ich zu der Zeitpunkt schon irgendwie eine Webdesign-Firma gegründet hatte mit 16. Genau, ich habe damals Hanf angebaut. Es war damals noch illegal und habe eine Sammlung gehabt aus psychoaktiven Pflanzen und habe eben Geld verdient als Webdesigner. Das war damals noch irgendwie ein Beruf, aber als Teenager, während ich in der Schule war. Und irgendwie habe ich gemerkt, mir fallen diese technischen Sachen sehr leicht. Ich habe mir das Programmieren selbst beigebracht. Ich hatte aber auch eine komische Mischung aus Interessen, also so ein starkes visuelles Interesse, aber auch das Botanische und irgendwie auch das Unternehmerische fand ich auch spannend. Und was studiert man dann? Das ist ja erstmal wirklich nicht so einfach, die Entscheidung. Ich dachte, ach, zu dem selbst erlernten Programmierskills will ich jetzt mal ein bisschen was Richtiges lernen. Habe dann angefangen, Informatik zu studieren. Habe gemerkt, dass mich das gar nicht interessiert, was da geredet wird im Studium. Es war wirklich total langweilig. Es war nicht wirklich wissenschaftlich, es war aber auch nicht wirklich praktisch nutzbar. Hat mich nicht interessiert. Dann habe ich visuelle Kommunikation angefangen an der UdK Berlin. Ja, das war interessanter. Da hat man irgendwie mehr rumexperimentieren können. Hat tatsächlich auch nochmal mehr Programmieren gelernt, gab verschiedene Kurse. Ich konnte dann in die Filmrichtung gehen, habe dann ein bisschen Film studiert, habe da wirklich ganz viel meiner Skills gelernt, die ich später eigentlich bis jetzt benutze und habe da sozusagen in alle Richtungen experimentieren können. War perfekt für mich. Ich konnte allen Interessen nachgehen und habe dann später gemerkt, dass, also von da hätte man auch noch in eine wissenschaftliche Richtung weitergehen können oder auch in die unternehmerische. Also viele meiner Studienkollegen haben heute Firmen, die ich damals hatte oder arbeiten für Firmen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kriege das alles nicht so richtig unter einen Hut, außer ich nenne es Kunst. Und das habe ich auch ein bisschen entschlossen, nachdem ich ein Austauschjahr gemacht habe in New York an der Uni. Und dann haben die mich da gefragt, welches Fach ich denn bin. Da habe ich Kunst gesagt, obwohl ich ja eigentlich gar nicht wirklich aus der Kunst kam. Dann da in New York am Hunter College ein Jahr lang Kunst studiert. Und dann habe ich mir gemerkt, ja, das passt für alles, was man irgendwie machen kann, ganz gut. Und dann habe ich irgendwie unter diesem Deckmantel weitergearbeitet und habe irgendwann gesagt, ja, ich nenne mich jetzt einfach Künstler, weil es besser passt als alle anderen Kategorien, die mir einfallen.
Also Natur und Technik und auch das bisschen Tüfteln dahinter hat dich eigentlich dein Leben lang begleitet, so wie ich das verstehe. Du hast doch mal gesagt, dass Natur ein Konstrukt ist. Wie genau hast du das gemeint?
Ja, also ich meine das nicht nur und ich sage das nicht, sondern Natur ist ein Konstrukt. Ich glaube nicht, dass Tiere über Natur nachdenken oder das Universum. Das sind wir. Das ist eine menschliche Erfindung, die wir verwenden, um uns selbst zu trennen von dem, was wir Natur nennen. Das hat verschiedene Herkünfte. wo diese Trennung herkommt. Die gibt es nicht überall. Ich glaube, die hat was mit der christlichen Vergangenheit von Europa zu tun. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit an sich, das rauszufinden, wo das eigentlich entstanden ist, dieses Wort Natur. Das probiere ich aber eher visuell herauszufinden. Also nicht, indem ich irgendwie Geschichtsforschung betreibe und Naturkonstruktionen in der Bibel versus dem Koran mir angucke, sondern ich probiere das eher über Bilder rauszufinden. Und ja, es ist eine Konstruktion. Die Natur ist eine menschliche Erfindung.
Und versuchst du in deinen Werken das zu dekonstruieren?
Ich glaube, erstmal denken die meisten Leute, Realität gibt's, die ist so, wie sie ist und die ist nicht antastbar. Das ist eine Wahrheit und dann gibt's eine Unwahrheit. Und es gibt die Natur und es gibt den Menschen und das ist bei den meisten Leuten sehr, sehr eingebrannt eigentlich in ihre Wahrnehmung, dass das so ist. Wenn man dann Philosophie liest, dann merkt man irgendwann, ja gut, eigentlich ist es ja schon ein bisschen komplizierter als das, aber man fühlt trotzdem noch, ich sehe das doch zum Beispiel, wenn man sich irgendwas anguckt, denkt man, das ist ja so real, was ich da sehe. Das kann ja gar nicht real sein. Also gibt es ja doch eine Realität, sonst würde ich es ja nicht sehen. Man geht davon aus, dass andere Menschen genau das Gleiche sehen. Aber da hört es schon auf. Ich glaube, verschiedene Menschen sehen was ganz anderes, wenn sie das selber angucken. Und ein Baum hat vielleicht auch eine andere Meinung über dieselbe Sache. Und oder ein Tier oder die Atmosphäre oder der Stein. Also es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven auf eine und dieselbe Sache. Und deswegen ist eigentlich das, was wir Realität nennen oder Natur nennen, eigentlich eine Konstruktion. Und damit ist es auch eine politische Aussage oder ein Machtwerkzeug. Also Realität zu dominieren oder zu erzeugen oder die Deutung von Natur zu besetzen, zu entscheiden, was ist Natur, ist eigentlich ein menschliches Machtwerkzeug und kommt vor allem aus einer europäischen Linie. Ne? Also Europa hat zuerst die Welt erklärt und wir beanspruchen es eigentlich für uns zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und das ist eine Machtausübung.
Du gehst in deinen Arbeiten ja auch immer wieder in die Communities vor Ort. Also du bist ja auch viel unterwegs, suchst dir genau die Orte aus, an denen du zum Beispiel mit Blitzen arbeitest, mit Wetterphänomenen arbeitest. Du gehst sehr auch in das Körperliche hinein. Also das ist eine sehr starke physische Ausprägung, in deinen Prozessen zu arbeiten. Wie erlebst du die Arbeit mit diesen Communities? In ganz unterschiedlicher Weise. Nehmen die dich offen auf? Sind die vielleicht auch skeptisch? Wie gehst du da ran und wie lange arbeitest du auch an deinen Projekten?
Ja, also wie du richtig sagst, die Arbeit mit Menschen vor Ort ist für mich sehr wichtig, weil ich glaube, nur über die direkte Zusammenarbeit mit Menschen, die in einer sehr anderen Realität als ich aufgewachsen sind, kann ich andere Perspektiven lernen oder verstehen. Viele Leute neigen dazu, ihr konstruiertes Bild, egal wie links oder rechts oder tiefgründig intellektuell es auch sei, es ist immer eigentlich eine arrogante Idee von, ich weiß es besser als andere. Das geht durch alle politischen Richtungen, ist eigentlich egal. Das denkt der Philosoph, das denkt der Politiker und das denkt auch der Bauarbeiter, dass sie ein bisschen besser wissen als der Rest der Welt, wie die Welt eigentlich funktioniert. Und da kommt man eigentlich nur raus, wenn man wirklich mal an andere Orte geht, die ganz anders sind und ganz offen mit den Leuten redet. Und Tourismus funktioniert leider nicht dafür, weil da wird einem eine Welt vorgespielt, da wird einem irgendwas vorgespielt, was das Ziel hat, dass man Geld dafür bezahlt. Und meistens kommt man halt nur zu Leuten, die eigentlich ihr Lebensunterhalt mit Tourismus verdienen. Das heißt, rumreisen als Tourist funktioniert nicht, um die Welt zu verstehen. Ich habe gemerkt, dass mit Leuten zu arbeiten, an was es auch sei, eigentlich sehr viel mehr über andere Perspektiven auf die Welt erklärt. Ich arbeite ja viel wirklich in der Landschaft, wo viel Material bewegt werden muss. Bin dann irgendwo auf der Welt, muss erstmal ein Team zusammenstellen. Und das ist super spannend, dass ich dann denen mein künstlerisches Ziel erklären muss. Und deine Frage war ja, wie offen die Leute dafür sind oder wie schwierig das ist. Und ja, es ist tatsächlich manchmal einfacher, einer Person, die noch nie was von Kunst gehört hat, die sehr fern ist von der Bildung, die wir hier in Europa kriegen, die gar nicht wissen, was Deutschland ist zum Beispiel, die sind manchmal für Kunst doch relativ offen. Weil Kunst verstehen sie. Jeder Mensch auf der Welt kennt Kunst, weil die gibt's überall. In jedem indigenen Volk irgendwo gibt's Kunst. Und wenn ich denen erkläre, ja, ich bin Künstler, dann wissen sie sofort, was ich damit meine. Und wenn ich sage, ja, ich will gerne hier die Landschaft anmalen, dann verstehen sie das und dann sage ich, warum denn? Ja, weil ich will gerne herausfinden, was es bedeutet, Landschaft darzustellen und ich glaube, das hat einen Effekt auf die Landschaft und ich will es zurückbringen in die Landschaft und das zeigen, dann verstehen die das teilweise besser als vielleicht ein Kunstkritiker hier, der irgendwie sagt, ja, darfst du das denn überhaupt machen, in irgendein Land gehen und da einfach irgendwas anmalen? Das habe ich wirklich, die Erfahrung habe ich mehrmals gemacht, dass es fast leichter ist, unvoreingenommenen Leuten, die nicht unsere westliche Schulbildung haben oder auch mediale Voreingenommenheit irgendwie meine Kunst zu erklären. Und ich habe ja auch zum Beispiel das Landscape Painting Projekt in ganz vielen verschiedenen Kontexten gemacht und jedes Mal mit ganz verschiedenen Menschen, die auch verschiedenen Background haben. Einmal mit Maya zum Beispiel, die wollten, dass ich habe jemand gefragt, ob die Farbe giftig ist. Meine ich so, nein, die ist nicht giftig, die habe ich extra selber angemischt, weil ich tatsächlich mir sicher sein wollte, dass die nicht giftig ist. Bei gekaufter Farbe, selbst wenn Bio draufsteht, weiß der nicht, was drin ist. Wenn man sich die selber anmischt, dann weiß man es und dann musste ich die Farbe trinken, um denen zu beweisen, weil die mir nicht einfach blind vertraut haben, was ich sehr intelligent finde. Also in Deutschland würde jemand nach einem Nachweis fragen und irgendeinem Norm. Dort haben die gesagt, ja, wenn es nicht giftig ist, dann trinkt es doch mal. Dann habe ich es getrunken und damit war das Problem gelöst. Also da gibt es auch manche Intelligenz, die wir eigentlich verloren haben, die sehr, sehr spannend ist dann in so einer Zusammenarbeit.
Ist auch ein absoluter Vertrauensbeweis, oder? Also dann auch in der Zusammenarbeit, wenn man...
Genau, also das muss man schon, wenn man zusammenarbeitet, da wird man sich auch sehr nah teilweise. Da kann man nicht distanziert sein. Ich spreche meistens nicht die lokale Sprache, das heißt, ich muss schon manchmal eine Person dabei haben, die mir übersetzen hilft. Da arbeite ich auch immer mit Leuten, die dann aus der nächsten Stadt kommen, die so nah dran sind wie möglich. Und das funktioniert irgendwie immer ganz gut und irgendwie befreundet man sich immer. Und oft war danach immer dann schade, dass wir jetzt nicht noch weitermachen können, weil die Leute eigentlich dankbar waren dafür, dass sie irgendwie für mein Ziel jetzt gearbeitet haben, so absurd es auch sein mag. Und ich habe, was ich nicht mache, normalerweise, ich zahle den Leuten nicht überdurchschnittlich viel. Weil das oft ein Fehler ist, weil dann machen Leute alles nur, um das Geld zu kriegen und es spricht sich rum und dann irgendwann hat man 1000 Leute da, die denken, man ist so eine Geldquelle. Das heißt, ich habe eigentlich immer mit lokalen Leuten zusammengearbeitet, die so ein bisschen die Situation kennen und ich habe denen die Löhne aushandeln lassen. Ich sag, ja, die können ein bisschen mehr verdienen, aber nicht viel mehr, so dass es irgendwie, dass sie für mich arbeiten, nicht blind fürs Geld, sondern irgendwie auch, weil ihnen das liegt. Und ich habe probiert, Leute zu finden, die halt da auch Spaß dran haben und wollte nicht sozusagen den lokalen Arbeitsmarkt über den Haufen schmeißen, sondern ich wollte wirklich mit Leuten arbeiten, die Spaß haben daran, das zu machen und halt dafür ehrliches Geld verdienen.
Ich habe vorher schon erwähnt, du begibst dich ja teilweise wirklich körperlich in sehr gefährliche Situationen auch. Auch da ist es wahrscheinlich auch immer eine Herausforderung, Personen zu finden, die das auch mit dir mitmachen. Also als Beispiel, in Irland bist du in einen Sturm gefahren, um eine Welle zu dokumentieren. Du hast erwähnt, dass das gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der das mitmacht. Braucht auch ein bisschen eine Verrücktheit, einen Mut, einen Wagemut, das durchzustehen. Und da gibt es manchmal Momente, wo du dir gedacht hast, okay, das so mache ich das jetzt nicht mehr. Oder das war jetzt irgendwie fast schon zu gefährlich. Oder ist es etwas, wo du sagst, das gehört einfach zu dem Prozess dazu und ich habe eigentlich dieses Grundvertrauen, dass das funktioniert?
Ja, also ich war oft in Situationen, die man als gefährlich bezeichnen könnte, die aber eigentlich nur dann gefährlich werden, wenn man anfängt, dumm und leichtsinnig zu handeln. Ich habe immer probiert, das nicht zu tun. Und auch in einer vermeintlichen Gefahrensituation kann man ja doch auch sicher sich bewegen. Also das ist ja der Job der Feuerwehr zum Beispiel. Die arbeiten permanent in diesen Gefahrensituationen und trotzdem passiert selten was. Und wenn dann wirklich ein Feuer so gewalttätig wird, dass sogar die Feuerwehr um ihr Leben kämpft, an so einem Ort will ich auch nicht sein. Also ich habe kein Interesse, mein Leben zu riskieren. Darum geht's nicht. Ich sehe meine Kunst nicht als Extremsport. Ich finde auch Extremsport überhaupt nicht interessant. Das ist wirklich eine Forschungsarbeit für mich. Und ich muss nah dran an das, was passiert. Da muss man gewisse Risiken eingehen, aber das ist kein Leichtsinn. Und ja, ich habe schon mal auch Situationen erlebt, wo ich danach dachte, da bin ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Das ging jetzt zwar glimpflich aus, aber das will ich nie wieder erleben.
Du arbeitest doch auch sehr lang an deinen Werken und so wie ich verstanden habe, ist es doch ein Prozess, der auch Jahre dauern kann. Also Thema Talking to Thunder ist zum Beispiel auch in einem jahrelangen Prozess entstanden, diese Werkserie. Hast du ein Konzept dahinter oder entsteht das endgültige Werk innerhalb dieser Jahre? Oder weißt du von Anfang an, ich weiß, es wird eine Fotoserie oder ich weiß, es wird ein Video oder ich weiß, es wird eine Art Installation oder kommt das erst langsam im Arbeiten heraus?
Generell arbeite ich auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt nicht eine Standard-Herangehensweise, die ich verwende, aber es gibt typische Herangehensweisen, die ich schon öfters verwendet habe. Also manchmal gibt es wirklich eine radikale Idee, aber ganz viele ungeklärte Nebenfragen. Zum Beispiel bei dem Blitz, weil ich wollte einen Blitz auslösen. Das stand als Idee fest. Alles andere war völlig offen. Wo ich das mache, den inhaltlichen Background. Deswegen habe ich auch Jahre erstmal inhaltlich recherchiert. Ich wusste, ich muss diesem Blitz nahe kommen. Aber wie dieses Nahkommen aussehen wird, zu welchen Bedingungen, mit welchem Team, ob ich daraus einen Film mache oder ein Foto oder ob ich nachher eine Skulptur daraus mache, das war alles noch völlig offen. Das heißt, da ist dann ganz viel entstanden in der Recherche auf dem Weg. Bei meiner Arbeit mit dem Feuer zum Beispiel, da hatte ich gar nichts im Kopf. Da wollte ich einfach nur das Phänomen Waldbrand erforschen. Komplett ergebnisoffen. Und da habe ich dann halt mehrere visuelle Arbeiten draus entwickelt. Und das ist ein gutes Beispiel für eine komplett ergebnisoffene Sache. Ich habe ja auch technische Arbeiten, wo eigentlich die ganze Umsetzung eigentlich alles Ingenieursleistungen sind. Und zum Beispiel haben wir mal probiert oder es auch geschafft, ein Tesseract, das ist ein vierdimensionaler Kubus, als dreidimensionale Projektion mechanisch umzusetzen, der sich umkrempeln kann. In drei Dimensionen umkrempeln entspricht bei einem Kubus einer Rotation in der vierten Raumdimension. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist der Grund, warum ich es machen wollte, weil man sich eben nicht vorstellen kann. Eine Skulptur, die uns unsere Grenze unseres Vorstellungsvermögens vor Augen führen soll. Und das ist zum Beispiel jahrelange Ingenieursarbeit. Und da weiß ich ganz genau, wo ich hin will. Und da sind halt unendlich viele kleine Ingenieursfragen noch offen. Da müssen viele kleine technische Erfindungen passieren, um dahin zu kommen. Aber das ist ja wieder eine ganz andere Art von Arbeit. Da arbeitet man Technologie und auch mit Menschen, aber das sind halt Ingenieure, mit denen man dann arbeitet im Büro in Berlin und in den Werkstätten. Und das ist ein sehr anderes Arbeiten.
Was fasziniert dich an dem Element Feuer? Also was bedeutet Feuer für dich? Also es hatte doch was Magisches, aber auch was sehr Gefährliches, aber auch was Erneuerndes. Also Feuer hatte sehr viele Eigenschaften. Alle Eigenschaften sind in der Ausstellung auch ein bisschen zu spüren und zu sehen. Was war da deine Herangehensweise? Was fasziniert dich an diesem Element?
Das hast du ja schon ganz schön gesagt. Also Feuer hat all diese Eigenschaften. Es hat auch noch eine hypnotisierende Eigenschaft. Wenn man reinstarrt, ist es auch sehr stark politisiert. Es löst bei vielen Leuten Angst aus. Auf der anderen Seite auch wohl. Also am Lagerfeuer fühlt man sich wohl. Ich probiere alle diese Aspekte miteinander zu verbinden teilweise. Ich finde alles daran spannend. Warum ich eine gewisse Schwäche fürs Feuer habe? Ich glaube, als Kind, wir haben ein altes Steinhäuschen in den Alpen. Das ist so eine zweite Heimat für mich eigentlich. Und da kann man nur mit Feuer heizen. Und da habe ich als Kind auch immer sehr viel Zeit verbracht und ins Feuer gestarrt. Bin aufgewachsen in Saudi-Arabien als Kind. Auch da am Wochenende geht man eigentlich immer in die Wüste. Und auch da macht man ein Feuer. Das ist... Ja, früher haben das ja alle Menschen immer überall gemacht. Feuer ist ja wirklich so ein sozialer Mittelpunkt auch gewesen. Das benutzt man zum Heizen, aber auch zum Essen, Garen. Ich glaube, das ist auch wirklich in den menschlichen Genen mit eingebacken, dass das Feuer irgendwie eine wichtige Funktion hat. Und das haben wir ein bisschen verloren. Und als irgendwie Waldbrände in den Medien immer wichtiger wurden und immer mehr politisiert wurden, habe ich gedacht, okay, ich muss eigentlich irgendwie dieses alte Lagerfeuer, was in unseren Genen drin steckt, zusammenbringen mit diesem Waldbrand. Und habe viele Sachen rausgefunden, dass ja, also auch die Feuerwehrleute nicht weggucken können. Auch die starren ins Feuer und sind hypnotisiert von der Energie. Und da kann man nicht dran vorbeigucken. Das ist nach wie vor was Magisches für uns. Also auf der Bildebene, auf der tiefen psychologischen Ebene. Dann gibt es natürlich noch die ganze intellektuelle Ebene, die super spannend ist. Also Feuer als irgendwie wichtigste kulturelle Erfindung von Menschen. Es gibt manche Leute, Stephen Pine zum Beispiel, der auch einen Text für mein Buch geschrieben hat, der sagt, eigentlich leben wir nicht im Anthropozän, Anthropozän, sondern eigentlich im Feuerzeitalter, weil die alleine Existenz des Menschen ist nicht dafür stark genug, um zu sagen, wir benennen jetzt das Zeitalter danach, das geologische Zeitalter, wo man sagt, okay, welche Kraft hat diese geologische Phase des Planeten dominiert? Und das waren ja bisher eher geologische Kräfte, die aber auch mit den biologischen zusammenhängen. Und eigentlich ist die Existenz vom Mensch nicht ausreichend. Eigentlich ist die Erfindung des Feuers der wichtige Punkt, der uns ermöglicht hat, die Welt so stark zu verändern, dass es eine geologische Dimension geworden ist. Und auch in Tausenden von Jahren, in Millionen von Jahren sichtbar sein wird in der Archäologie, dass wir einen Effekt gehabt haben. Aber es war eigentlich eher das Feuer, was man heutzutage vielleicht nicht mehr als Lagerfeuer kennt. Es ist nicht mehr sichtbar, sondern es passiert in einem Verbrennungsmotor versteckt. Es im Kohlekraftwerk, im Gaskraftwerk. Unsichtbar sind es die Feuer immer noch, die dafür sorgen, dass unsere Atmosphäre sich verändert.
Auf der einen Seite ist in der Ausstellung das Thema Feuer unter Anführungszeichen sichtbar, also Flammen auch sichtbar. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganz junge Werkserie von dir aus dem heurigen Jahr 2025 aus L.A., wo Feuer in der Hinsicht nicht mehr sichtbar ist, sondern die Spuren hinterlassen hat. Was hat dich dazu bewegt, genau zu diesem Zeitpunkt eben nach L.A., nach Kalifornien zu gehen, um diese Spuren dieser Waldbrände zu dokumentieren?
Ja, also auf Englisch heißt es Wildfire und nicht Waldbrand, was eigentlich ein etwas besserer Begriff ist, weil das Wort Stadtbrand gibt es bei uns nicht. Wildfire beschreibt eigentlich besser, ist ein wildes Feuer, was nicht gezähmt ist, und das kann von Baum zu Baum gehen, aber eben auch von Haus zu Haus. Und ich wollte eigentlich erst nicht hingehen, weil diese politisierte, übermedialisierte Phänomen des Brandes in L.A. war mir zu heiß, zu überdramatisiert. Da ist dann, finde ich, kein Platz mehr für Kunst. Kunst braucht ein bisschen Ruhe, oder die Kunst, die ich mache. Aber als dann die erste große Medienpanik, dachte ich doch, okay, ich muss dahin. Mit all der Recherche, die ich davor gemacht hatte und allen Waldbränden, in denen ich gewesen bin, ich kann jetzt nicht mir das angucken, was übrig geblieben ist von diesen Stadtteilen. Und auch mit meiner Erfahrung, mit der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Polizei, habe ich es dann auch geschafft, da Zugang zu kriegen. Das war relativ einfach und die waren sehr streng, also niemand anders durfte da rein, nur akkreditierte Presse, und die war halt nicht mehr da, weil die hatten ja schon ihre Dramabilder. Und ich war da in einer Zeit wirklich genau nach den Bränden, wo noch nichts angefasst war, alles war noch im Originalzustand, weil die Anwohner ja auch Zeit brauchten, um durch ihr Hab und Gut zu gehen und nach Sachen zu suchen, die übrig geblieben sind vielleicht, die sie noch retten wollen. Und die ersten Tage, wo ich da war, habe ich hauptsächlich erstmal mit diesen Leuten geredet, aber die haben mich angesprochen, nicht ich die. Und die waren sehr dankbar dafür, dass ich da war, und manchmal haben die einfach nur jemanden zum Reden gebraucht. Manchmal haben sie mich eingeladen und haben mir Sachen gezeigt. Ich habe die nichts gefragt eigentlich. Eigentlich haben die losgeredet und manchmal musste ich einfach nur zuhören. Manchmal ging das auch einen halben Tag, dass ich jemanden zuhören musste, weil zum Beispiel einer mit der botanischen Sammlung hat mir seine ganze Sammlung gezeigt, hat mir alles beschrieben, was er alles verloren hat, und der brauchte, glaube ich, jemanden, mit dem er alles einmal durchspricht, was er alles verloren hat. Und ein paar Sachen konnten wir noch ausbuddeln und sagen, okay, die Wurzeln hier, die sind doch wahrscheinlich in der Lage, nochmal auszutreiben. Aber eigentlich war das eine Zeremonie, die ich mit ihm gemacht habe, um alle Sachen, die gestorben sind, einmal durchzusprechen. Deshalb habe ich mir nicht ausgesucht, ich bin einfach dahin gegangen und das ist passiert, und das war für mich wahnsinnig, ja, gefühlsmäßig intensiv, das zu machen. Und zwischendurch habe ich dann Sachen fotografiert, andere Leute kamen aber nur zu mir, ja, du musst das hier fotografieren, guck mal hier, da meine von meinem Auto sind nur die geschmolzenen Felgen übrig, oder hier die Buddha-Statue, die ich hatte, hat es überlebt, der Rest ist weg, und dann halt so ganz gerührt und wollten, dass es ein Fotograf irgendwie festhält. Die haben mich gesehen mit einer Kamera und dachte, oh, das ist ein Fotograf. Eine andere Frau hat sich nicht getraut, die in ihr eigenes Haus reinzugehen, weil sie so Angst hatte, dass sie sich wehtut, und wollte aber ihren Verlobungsring finden. Sie hat uns um Hilfe gebeten, ihr haben wir dann geholfen, den Ring zu finden, und irgendwie ist man dann natürlich betroffen. Und in dieser Betroffenheit habe ich dann irgendwie probiert, einfach aus dem Bauch heraus zu fotografieren. Was genau, es ging nicht eigentlich um die Betroffenheit. Ich glaube, Betroffenheit ist irgendwie allen klar. Wenn man sein Haus verliert, dann ist das irgendwie blöd. Aber was ist da vielleicht noch anderes außer diese Betroffenheit? Was bedeutet es, wenn ein Haus abbrennt? Was kann man daraus vielleicht sehen? Was kann man daraus lernen? Was wird plötzlich offenbar, was sonst versteckt ist? Was zeigen die Massenmedien nicht? Was bleibt übrig, nachdem beide politischen Seiten das politisch ausgeschlachtet haben? Und ich sagte, ja, vielleicht muss ich da jetzt doch durchlaufen und mir das alles angucken und viele Fotos machen, weil danach ist es weg. Also kurz nachdem ich weggefahren bin, haben die alles platt gemacht. Alles wurde entsorgt und jetzt sind es nur so Sandgrundstücke, weil das waren sozusagen Gefahren, das wurde als Gefahr gesehen, die Asche, weil da Giftstoffe drin waren. Deswegen wurde alles gesäubert, bevor Menschen wieder rein durften. Und ich hatte irgendwie ein dringendes Gefühl, ich muss diesen Zustand einmal dokumentieren.
Das Thema Asche bringt mich auch zu einem ganz besonderen Werk, das ja auch titelgebend für diese Serie ist, nämlich The Day the Ocean Turned Black. Also die Asche ist dann ins Meer und hat auch einen ganz speziellen Effekt ausgelöst. Wie hast du das erlebt?
Das war gleich am Anfang. Ich glaube, am zweiten Tag sind wir nach Malibu gefahren und sind erstmal am Strand entlang gelaufen und plötzlich stand ich vor schwarzen Wellen. Es war der erste Regentag nach der Brandkatastrophe und da wurde so viel Asche, Kohle ins Meer gespült. Es gab später auch noch Erdrutsche tatsächlich, weil die Hänge destabilisiert waren. Aber erstmal kam sehr viel Asche einfach ins Meer und das Wasser wurde so dickflüssig und schwarz. Und die Wellen, die man normalerweise aus Baywatch kennt, vielleicht noch aus der Kindheit oder aus anderen Filmen, wurden plötzlich schwarz. Und das hätte man früher vielleicht als Zeichen gedeutet. Für mich war es einfach nur faszinierend. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also das frage ich im Prinzip den Besucher der Ausstellung hier, der sich jetzt diese schwarzen Wellen angucken kann und überlegen kann, was das auch für ihn für eine Bedeutung haben könnte.
Es gibt doch noch zwei Wellen, aber auf eine zweite möchte ich nochmal kurz eingehen. Du hast es am Anfang schon erwähnt, und zwar das Werk Landscape Painting. Das ist im Jahr 2023 entstanden und da geht es auch um das Thema Landschaft und vor allem setzt du dich auch ein bisschen mit deinen Namen aus. Denn dieses bemalte Tuch wurde ja in die sogenannte Bismarcksee gelegt und du hast das dann auch fotografiert und es hat ein ganz eigene Bildsprache eigentlich angenommen. Und wie gehst du mit Landschaften um?
Ja, das ist ein gutes Beispiel für eine politische Landschaft. Landschaften haben nicht nur ihre Pflanzen und ihre Tiere oder Lebewesen, die auf ihnen wohnen, sondern die haben ja auch Namen. Berg heißt Berg, manchmal heißt er auch irgendwie Mount Everest oder manchmal steht auch ein Kreuz oben drauf. Das ist die Vermenschlichung von diesen Dingen, wo wir Grenzen ziehen, die wir interpretieren, die wir auch funktionalisieren oder instrumentalisieren. Das heißt, bei meiner Arbeit, ich habe es am Anfang schon ein bisschen erklärt, wie ich Landschaften anmale, um deutlich zu machen, dass das Abbilden oder Benennen von Natur oder Landschaft oder Umwelt, wie man immer auch das nennen will, einen Einfluss darauf hat, was man da abbildet. Also das Abgebildete wird beeinflusst durch die Abbildung und das wieder anmalen. Und natürlich hat es einen Einfluss gehabt darauf, dass die Bismarcksee umgetauft wurde in Bismarcksee. Die hieß ja früher nicht so. Wie sie mal davor gehießen hat, wissen wir gar nicht, weil in der Region so viele verschiedene Sprachen benutzt werden, dass es wahrscheinlich sowieso nicht ein Wort dafür gegeben hat. Trotzdem steht auf Google und auf allen anderen Atlanten Bismarcksee und Bismarck-Archipel und andere deutsche Namen für die einzelnen Inseln. Teilweise auch andere europäische Kolonialmächte haben auch ihre Namen da verewigt, weil es ist ein bisschen hin und her gegangen, wer da die vorherrschende Kolonialmacht gewesen ist. Die Deutschen waren kurz da, es war eine sehr kurze, sehr blutige Zeit. Sehr trauriger Teil der deutschen Geschichte, über die ich nichts gelernt hatte in der Schule, die ich jetzt erst im Nachhinein rausgefunden habe darüber, durch den Zufall, dass es Bismarck heißt und ich einfach wissen wollte, okay, warum heißt das so? Warum heißt das so, wie ich heiße? Und ich habe geguckt, was man vielleicht machen müsste, um das umzubenennen, weil es war nur ein sehr kurzer Teil der Geschichte vor Ort. Da sind sehr viele spannende Sachen passiert und eigentlich ist es schade, dass diese ganze Region nach dieser ganz kurzen deutschen Phase heißt, die wirklich grauenhaft war. Und ich habe überlegt, was müsste man machen, um das umzubenennen, weil ich wollte nicht meinen Namen teilen mit dieser, mit Region, die wirklich eine sehr traurige Namensgeschichte hat. Aber es ist sehr schwierig, das umzubenennen, weil es ein internationales Meer ist, müsste mehrere Staaten müssten zusammenkommen und die haben natürlich viel wichtigere Probleme als der Name. Es ist einfach vor Ort völlig irrelevant. Also es wäre sehr viel einfacher, dass ich meinen Namen ändere.
Würdest du deinen Namen ändern wollen?
Ich habe ein bisschen die Chance, meinen Namen zu ändern, verpasst. Ich hätte am Anfang meiner Karriere einen Künstlernamen annehmen können. Der Name Bismarck ist aber auch interessant. Also ich liebe meine Familie. Da gibt es sehr viele sehr interessante Charaktere. Wir teilen sozusagen alle dieses Label, was von dem einen so, vom anderen so gesehen wird. Ich habe auch schon Vorwürfe bekommen, dass ich ja als Bismarck mich nicht mit kolonialen Themen beschäftigen dürfte, weil ich ja Profiteur bin davon. Aber das ist natürlich eine totale Missverständnis. Selbstverständnis von wie eine Familie irgendwie funktioniert. Nachher ist es ja nur ein Name. Aber der hat natürlich schon auch einen Schatten, dieser Name. Und der hat positive und negative Assoziationen bei vielen Menschen. In Deutschland gibt es in jeder Stadt viele Bismarckstraßen und Monumente und Plätze. Der Name Bismarck wurde auch später in der Nazizeit teilweise als Nationalheld, als Gründungsmythos sozusagen verwendet, weil man es gebraucht hat. Es gibt wirklich etwas zu viele Sachen, die Bismarck heißen. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, den Namen auch zu haben, der so von so vielen verschiedenen Seiten irgendwie benutzt wurde und auch jetzt immer noch politisiert wird. Und manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte nicht einen Namen, der von so vielen beackert wird und politisiert wird, weil viele meiner Arbeiten haben damit nichts zu tun. Und ich will nicht, dass alle meine Arbeiten immer in diesem Kontext gesehen werden. Aber ja, manche Arbeiten haben ja was damit zu tun.
Stichwort Namen, also die Ausstellung trägt den Titel Normale Katastrophe, im Englischen Normality Bias als Zusatzbegriff. Das klingt ja erstmal sehr widersprüchlich. Was steckt genau hinter diesem Titel?
Ja, ich glaube, das war irgendwie ein guter Titel für die Ausstellung, da sich viele meiner Arbeiten hier mit vermeintlichen Katastrophen beschäftigen. Ich probiere selber, die Katastrophe zu normalisieren. In ein paar der Arbeiten, in anderen Arbeiten probiere ich eigentlich das Gegenteil zu machen und unsere Angst vor der Katastrophe zu thematisieren. Aber das Phänomen, dass wir alles irgendwann als normal wahrnehmen, egal wie katastrophal es am Anfang vielleicht erscheinen mag, das steht vielleicht so ein bisschen für die Zeit, in der wir gerade sind. Also ich bin alt genug, um wirklich einen Unterschied zwischen den letzten 10 Jahren und den 10 Jahren davor und den 10 Jahren davor einschätzen zu können, glaube ich. Es fällt mir am Anfang schwer im Leben zu wissen, okay, bin ich jetzt gerade nur in der Phase oder ist die Welt gerade in einer anderen Phase? Ich glaube, dieses Problem hat die Gesellschaft generell, dass man das manchmal nicht weiß. Und das ist eben genau das Problem, dass man sich gewöhnt an Zustände, dass man vermeintliche Probleme eher als Massenhysterie wahrnimmt und manchmal sich auf Probleme fokussiert, die vielleicht gar nicht so wichtig sind im Verhältnis zu anderen Sachen, die man übersieht. Und das hat sich ja extrem verändert in den letzten 20, 30 Jahren, worauf irgendwie die Gesellschaft sich fokussiert oder was die Gesellschaft als größtes Problem gerade wahrnimmt. Und da war, fand ich jetzt eigentlich, die normale Katastrophe steht für mich einfach gerade sehr für die Jetztzeit. Und das passt einfach zu meinen Arbeiten, die Naturkatastrophen zeigen.
Auch in einer gewissen Ästhetik.
Ja, ich bin Künstler, ich arbeite mit Bildern. Auch ein Text über etwas sehr Negatives kann man gut und schlecht, schön schreiben und genauso kann man Bilder. Ich glaube, schön ist vielleicht auch der falsche Begriff. Also man könnte ja auch mir vorwerfen, dass ich jetzt eine Katastrophe ästhetisiere oder verschöne. Es geht mir gar nicht darum, da irgendeine, die zu verzieren oder irgendeine Ästhetisierung zu betreiben in dem Sinne, dass ich die dekoriere. Sondern eigentlich geht es mir nur darum, die Ästhetik, die da sowieso drin ist, zu finden und zu zeigen. Und der Waldbrand ist ein Normalzustand, den es schon immer gegeben hat. Der ist ein wichtiger Teil der Wälder, sich teilweise selbst zu verjüngen. In vielen Regionen ist Feuer manchmal auch sogar durch den Menschen gelegt. Teil einer Kulturlandschaft, die inzwischen auch ihren Wert hat, dass dazu auch eine Ästhetik gehören kann. Das war so ein bisschen schon ein Interesse von mir, das rauszufinden. Aber nicht meine Ästhetik dem aufzustülpen, genauso auch nicht die Dramatik, also das macht genau die Presse. Die Presse kommt irgendwo hin und die hat meistens schon eine Idee. Die wollen jetzt gerne den verschmorten Teddybär im Vordergrund haben und das brennende Haus im Hintergrund. Und das ist sozusagen, was man bekommt. Und genau den Fehler wollte ich nicht machen. Ich bin da hingegangen und ich wollte einfach fühlen, was ich da fühle und dafür Bilder finden und die da irgendwie rausholen. Das ist auch was Schönes, was ich gefunden habe. Feuer ist immer auch schön, egal wie dramatisch es ist.
Und wenn du die Beziehung zwischen Mensch und Natur in einem Satz zusammenfassen könntest, wie würde der lauten?
Die gibt's nicht. Es gibt keine Beziehung zwischen Mensch und Natur, weil der Mensch Natur ist. Also wir sind natürliche Wesen. Wir sind hervorgebracht worden von dem Leben auf unserem Planeten. Wir wissen nicht, was auf anderen Planeten irgendwo anders passiert. Das ist sozusagen im Dunkeln. Und deswegen wissen wir nicht, wie besonders das ist, wie das Geschenk des Lebens, was wir haben. Wir wissen nicht, wie viel das eigentlich wert ist. Und ich finde auch unsere Technologie, die wir entwickeln, sehe ich auch als Leben, auch als Natur. Die Maschinen, die wir bauen, ist für mich auch Natur. Und auch die künstliche Intelligenzen, die wir gerade schöpfen. Das ist für mich auch Natur oder auch Mensch.
Julius, vielen Dank. War ein super Gespräch. Die Ausstellung Normale Katastrophe ist noch bis zum 8. März 2026 im Kunsthaus zu sehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, war ein sehr nettes Gespräch.
Kunststoffe ist eine Produktion des Kunsthaus Wien. Moderation und Redaktion Irene Wolfram. Redaktion, Produktion und Regie Sarah Trepter. Grafische Gestaltung Chin Chin. Podcast-Jingle Dominik Grünanger.